Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Gerade für uns als europäische Anleger, warum das so ist, werde ich gleich gerne erläutern. Ist es nicht ganz einfach, sich gegen eine Inflation oder sogar eine stark steigende Inflation zu schützen? Dazu habe ich auch eine exzellente Hörerfrage bekommen und solche beantworte ich gerne sofort. Also, wie schützt man sich gegen Inflation? Es geht heute um einen ganz bestimmten Sektor. Legen wir los. So, wir schauen gleich auf ein äußerst interessantes Thema, insbesondere auch deshalb sehr interessant, weil momentan kaum jemand darüber spricht und solche Ausgangssituationen sind die schönsten. Vorab aber eine kleine Entschuldigung. Solltet ihr heute diesen Podcast in einem annehmbaren Ton hören, dann liegt es nicht an mir, sondern dann liegt es an der Technik. Ich habe hier mein Telefon geschrottet, ich habe eine Schraube für mein Stativ vergessen und dann habe ich dickes Gaffertape genommen, um das Mikrofon daran zu wickeln. Und das hat das Mikrofon ganz offensichtlich nicht vertragen. Es ist hinüber, ich spreche hier direkt in meinen Laptop rein. Das ist eigentlich nicht das, was man haben möchte, aber die Technik versucht wie immer das Beste draus zu machen. Und in bummelig 2 Wochen wird sich das Problem gelöst haben, dann bin ich nämlich wieder zu Hause. Zweiter Punkt, den ich vorab abhandeln möchte. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viele Rückmeldungen bekommen auf eine Podcast-Folge. In diesem Fall die Folge, in der ich auf mein erstes, sagen wir mal mein anderthalbstes Jahr als Trader eingegangen bin, über das Wohl und Wehe gesprochen habe. Also mit einigen Überraschungen, muss ich sagen, bin ich jetzt schon selbst gespannt auf die Folge 2. So viele haben sich das gewünscht, dass die Folge 2 und die Folge 3, natürlich alle großen Werke sind Trilogien, die werden noch folgen. Und selbstverständlich, ich wäre doch hier nicht Finfluencer, wenn ich nicht die Situation nutzen würde, um zu sagen, damit ihr diese Folge nicht verpasst, voraussichtlich am Donnerstag, spätestens am kommenden Dienstag, könnt ihr ganz einfach diesen Podcast jetzt abonnieren. Dann bekommt ihr nämlich auf der Plattform eurer Wahl in der Regel eine Nachricht, dass hier eine weitere Folge hochgeladen wurde. Also, auf vielfachen Wunsch wird es Folge 2 und 3 noch geben. Beim nächsten Mal, ja, da wird es innerfamiliär bunt. Freut euch drauf. So, und jetzt sprechen wir über ein Riesenthema. Wir sprechen über den Schutz vor Inflation und wir sprechen damit zwangsläufig, denn wenn wir auf die Korrelation schauen, gibt es eine Branche, einen Sektor, muss man sagen, der wie kein anderer mit der Inflation korreliert. Und das sind Rohstoffe. Und weil das theoretisch ein Vortragsthema wäre, locker für 2 bis 3 Stunden, habe ich mir gedacht, das war nämlich auch der Impuls zu dieser Podcast-Folge. Vielen Dank dafür, dass ich eine sehr gut gestellte Hörer- und Leserfrage gerne hier nutze, um mich an diesem Thema abzuarbeiten. Sie kommt von Christian. Und ich werde jetzt mal im Original durchgehen. Sind irgendwo persönliche Sachen drin? Nee, ich glaube nicht. Hallo Lars, ich muss einige Überlegungen zur Verbindung des derzeitigen Aufrüstens in Europa, Militär-Infrastruktur und der weltweiten Rohstoffproduktion loswerden. Insbesondere im Hinblick auf mögliche Chancen im Rohstoffaktienbereich. Und ja, mir ist bewusst, dass wir langfristig in Rohstoffen investiert sind. Zwinker, nein, lach, Smiley. Also, er spricht vom, entschuldigt bitte, frühmorgens, er spricht vom Zukunftsdepot. Dort sind wir in Rohstoffen investiert. There's more to come. Seine Frage. Erster Punkt. Steigende Nachfrage nach spezifischen Materialien. Das verstärkte Aufrüsten in Europa führt zu einem erhöhten Bedarf an hochwertigen Materialien, die in modernen Waffensystemen und Verteidigungstechnologien eingesetzt werden. Metalle wie Stahl, Aluminium sowie auch seltene Erden und andere strategische Rohstoffe spielen hierbei eine zentrale Rolle. Eine erhöhte Nachfrage in diesen Bereichen kann zu einem stärkeren Druck auf die weltweite Produktion führen. Oder? Und hier bleibt uns gar keine andere Wahl, als sich das in der Relation zueinander anzuschauen. Also, wie hoch und wie bedeutend ist der Einfluss der Rüstungsindustrie? Wenn wir die vergangenen Daten nehmen, abgeschlossene Daten haben wir für das Jahr 2023 und wir sind uns ziemlich einig, die Militärausgaben werden im Jahr 2024 gestiegen sein. Korrekt ist, dass die Rüstungsindustrie schon immer ein bedeutender Verbraucher von Rohstoffen war. Insbesondere spielen natürlich hier die Metalle wie Stahl, Aluminium, Kupfer eine ganz, ganz bedeutende Rolle für die Produktion von Waffen, Fahrzeugen und anderen militärischen Ausrüstungen. Ich möchte an dieser Stelle auch heute mal nicht besprechen. Braucht ja nicht jedes Mal den Einwand. Mir wäre natürlich ein anderes Szenario lieber. Ihr wisst das, diejenigen, die häufiger zuhören, sagen, dass ich mich diesem Zweckrealismus stelle. Aber ich kann mir ja dennoch wünschen, dass es anders ist und vielleicht sogar kommt. Wir können den genauen Anteil der Rüstungsindustrie am weltweiten Rohstoffverbrauch relativ schwer ermitteln, weil zum Teil das der Geheimhaltung unterliegt, zum Teil aber wir insbesondere, wenn wir über die Rüstungsindustrie in China und Russland sprechen, wir auch keine ganz genauen Daten haben. Wir können aber den Output, der dort produziert wurde, zumindest mal antizipieren. Geschätzt betrugen die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2023 2,44 Billionen US-Dollar, Quelle Statista. Das weltweite Bruttoinlandsprodukt betrug 2023 100 Billionen US-Dollar. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, das wird für 2024 zu viel sein. Aber wir nehmen einfach mal an, die weltweiten Militärausgaben hätten sich verdoppelt. Das haben sie nicht. Dann wären wir vielleicht bei 4,88 und wir runden auf 5 Billionen US-Dollar. Daraus ergäbe sich dann, dass diese Militärausgaben ungefähr 5% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts ausmachen würden. Und wenn wir einfach annehmen, dass der Rohstoffverbrauch proportional zu den Ausgaben in verschiedenen Wirtschaftssektoren ist, dann kann man sagen, die Rüstungsindustrie hat einen ähnlichen Anteil, der weiter steigen wird. Allerdings ist das natürlich auch ein Bereich mit einem überdurchschnittlichen Bedarf an bestimmten Rohstoffen. Andere wiederum werden hier sehr viel weniger gebraucht. 5%. Oder 4% oder 6% sind natürlich viel, aber selbst wenn sich die Militärausgaben verdoppeln und verdoppeln und verdoppeln würden, kann man zumindest mal unter diesem Aspekt nicht davon ausgehen, dass das der ganz große Treiber für Rohstoffe sein wird. Was schlicht und einfach daran liegt, dass glücklicherweise alle anderen Industriesektoren dann in ihrer Gesamtheit noch deutlich mehr ausmachen. Der Automobilsektor, der Transportsektor, der Immobiliensektor und. Ja, also es ist ein Punkt und es wird sicherlich die Nachfrage treiben. Allerdings nicht mit diesem Aha-Effekt, dass die Bewertung der Rohstoffunternehmen dadurch jetzt innerhalb von kürzester Zeit zur Oberseite angepasst werden, aufgrund der erwarteten Mehrausgaben. Zweiter Punkt. Globale Lieferkettendynamik und geopolitische Risiken. Also wir sind immer noch bei der sehr guten Frage von Christian. Die sicherheitspolitische Neuausrichtung und verstärkte militärische Investitionen in Europa könnte zu geopolitischen Spannungen beitragen. Ja, was hier Ursache und Wirkung ist, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Dies birgt das Risiko von Unterbrechungen in globalen Lieferketten, insbesondere wenn rohstoffreiche Regionen, in Klammern Ukraine, zugleich von politischen Unruhen oder Krieg betroffen sind. Ist in so einem Szenario möglich, dass Preisanstiege für die betroffenen Rohstoffe zu erwarten sind? Das sind zwei verschiedene Fragen in einer. Wenn wir über die Lieferketten sprechen, dann würde ich sagen, vorübergehend vielleicht in einzelnen Metallen, oder wir haben das zum Beispiel gesehen, dass Uran deutlich unter Druck gekommen ist, also der Preis, aufgrund der Annahme, dass demnächst die Vorkommen in der Ukraine wieder verfügbar sein könnten. Wir haben das zum Beispiel auch in Commodities wie Weizen gesehen, wie der Preis erst hochgegangen ist. Das sind so kurzfristige, in der Regel aber wirklich absehbare Preisveränderungen, die sich dann auch wieder ausgleichen. Also, insbesondere wenn wir über Lieferketten sprechen. Ich kann nur immer wieder meinen Evergreen, nicht weil ich den Mann bewundere, sondern weil es einen so ein bisschen den Deckel lupft in eine Welt, wo man sagt, meine Güte, ich ahnte schon, dass es vielleicht nicht alles ganz so sauber abläuft, wie man manchmal annehmen mag, aber dass es so schlimm ist. Also Mark Rich, King of Oil. Wir erleben, dass am Ende des Tages, das musste ich zumindest einmal in dieser Podcast-Folge sagen, globale Lieferketten erstaunlicherweise auch in Krisenzeiten immer ziemlich gut funktionieren. Wenn also der eine nicht kauft, dann kauft, und das ist genau so zum Teil mit Öl, mit Gas passiert aus Russland, dann kauft eben ein anderer, der aus politischen Gründen kein Problem damit hat, und verkauft weiter an einen anderen, der ein Problem damit hatte. So banal möchte man es eigentlich nicht haben, weil man sagt, es ist ja ad absurdum geführt. Also wir kaufen doch keine Rohstoffe von Indien oder von China, bei denen wir genau wissen, wo sie herkommen, nur weil wir dann von Indien und China kaufen und nicht von Russland. Ich wünschte, es wäre so, und ich wünschte, meine Kinder wuchsen in einer Welt auf, wo das so wäre, aber in der Praxis passiert genau das. Und von daher ist das mit der Unterbrechung von Lieferketten, wenn dann nur so ein sehr kurzfristiger Preiseffekt in einigen Bereichen, aber kein nachhaltiger. Etwas anderes ist es, wenn wir über massive geopolitische Spannungen oder sogar Kriege sprechen. Die sind meist für die Länder, die dort aktiv sind, mit ihrem in Anführungszeichen Material erstmal inflationär. Sie beschädigen aber die konjunkturelle Aussicht für die Weltwirtschaft derart, dass das in weiterer Folge für die allermeisten Rohstoffe nichts Bullisches oder Bärisches ist. Handel ist bullisch für Rohstoffe. Der Trend zur Globalisierung war bullisch für Rohstoffe. Wir kommen allerdings auch gleich noch darauf, auf das Szenario zu sprechen, dass zwar wir ziemlich sicher den Globalisierungspeak hinter uns haben, aber das bedeutet natürlich nicht, dass jede einzelne Volkswirtschaft jetzt darunter leidet. Also Rohstoffe sind der Schlüssel, das kann ich vorab schon mal sagen, ein Schlüssel, um sich gegen steigende Inflation zu schützen. Aber dafür müssen noch nicht einmal die Preise durch die Decke gehen. Denn es reicht auch, wenn eine erhöhte Inflation in die Preise, ich hätte das Wort Preise nicht verwenden sollen, um nicht sagen zu müssen, eingepreist. Aber ihr wisst, was ich meine. Also die Nachfrage ist das eine, das Einpreisen der Inflation ist das andere. Aber eine gut laufende Konjunktur ist nach wie vor das Beste für steigende Rohstoffpreise. Warum sind die seit so gefühlt doch relativ langer Zeit unter Druck? Weil die Krise in China sehr viel ausgeprägter war, als sich das viele, auch ich, hätten vorher ausmalen können. Weil vielleicht hätte ich es mir ausmalen können, aber ich habe es mir nicht ausgemalt. Also ein Wiedererstarken Chinas ist nach wie vor für die weltweiten Rohstoffpreise momentan vermutlich der größte Preistreiber. Umorientierung der Investoren. Sollten die Rohstoffpreise ansteigen, werden Rohstoffunternehmen und deren Aktien höchstwahrscheinlich von dieser Entwicklung profitieren. Das werden sie. Investoren könnten dies als Signal werten, dass Rohstoffwerte als Absicherungsinstrument gegen Inflations- und geopolitische Risiken zunehmend an Attraktivität gewinnen. Ein verstärktes Interesse an Rohstoffaktien könnte also in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle in diversifizierten Portfolios spielen. Genau. Das kann ich so nur unterstützen. Denn eines muss man auch sagen, wenn wir uns die Preise anschauen, also die Basispreise für Aluminium, Kupfer, Stahl und so weiter, dann ist das nicht so, dass die sich im freien Fall befinden. Die Rohstoffaktien, also die Anteile der großen Unternehmen, eine BHP, eine Rio Tinto, das sind wahrscheinlich somit die bekanntesten, eine Vale, eine Freeport, stark im Kupferbereich. Es gibt auch einige ziemlich große chinesische Unternehmen unter den Top 10 dürften 3 oder 4 chinesische Unternehmen sein. Eine Glencore kann man hier vielleicht noch nennen, wobei Glencore deutlich stärker unter Druck steht als BHP und Rio Tinto. Das kann sich in einem bullischen Szenario schnell wieder ändern. Disclaimer, ich bin investiert in BHP und in Rio Tinto, nicht in Glencore, weil Glencore letztlich ein Rohstoffhändler ist und damit einen sehr viel spekulativeren Ansatz hat. Man könnte auch sagen, in nicht so guten Zeiten geht es Glencore schlechter als den anderen großen. In guten Zeiten dürfte Glencore aber überproportional von steigenden Rohstoffpreisen profitieren. Und je nachdem, ich weiß es noch gar nicht ganz genau, wie der Titel der heutigen Podcast-Folge sein wird, also vielleicht der wahre Schutz vor Inflation oder der einzige Schutz vor Inflation, nein, das wäre nicht wahr. Also, sofern wir Gold mit reinrechnen, ganz klassischer Inflationsschutz in Krisenzeiten insbesondere, muss man Gold hier auch noch ganz klar nennen, ist natürlich auch ein Rohstoff, aber ich glaube, die meisten verstehen hier unter Rohstoffaktien eher diejenigen, die so in diesen Industrierohstoffen unterwegs sind. Für einen Amerikaner ist die Rechnung etwas leichter. Ein Amerikaner bekommt nämlich momentan immer noch über 4%. Ich denke, Warren Buffett wird in seinem Bond-Portfolio sogar über 5% Rendite haben. Und das ist attraktiv, insbesondere unter Berücksichtigung der Bewertungsniveaus in den USA. Wir sind jetzt ein bisschen zurückgekommen, aber amerikanische Aktien sind immer noch höher bewertet, als das in der Vergangenheit im Durchschnitt der Fall war. Und man muss ja dann immer schauen, was müssen die Unternehmen in Zukunft liefern? Darum geht es ja, um diese Bewertung zu rechtfertigen. Und hier gibt es recht klare Modelle, dass bereits ein oder anderthalb schwache Jahre, es sind 4 Quartale, 6 Quartale, in denen das mal nicht gelingt, dazu führen könnte, dass es ein deutliches Re-Rating für amerikanische Aktien gibt. Und auch hier reden wir nicht von einem Crash. Ich unterliege der Versuchung, das Wort Crash hin und wieder zu benutzen, weil es Aufmerksamkeit erzeugt. Und ich unterliege nicht nur, ich erliege dieser Versuchung ja auch zumindest mal auf YouTube regelmäßig. Aber es geht hier nicht um ein Crash-Szenario, insbesondere weil die Gefahren, die hier am Horizont zu sehen sind, eben zu sehen sind. Und bei einem Crash sieht man meist vorher nicht, was einen da erwischt. Ray Dalio spricht im Durchschnitt von einer Abwertung der amerikanischen Indizes von 15%. Vielleicht ist es das, was auch ein Warren Buffett erwartet. Im Durchschnitt heißt aber eben auch, es darf einen nicht überraschen, wenn es mal 30% abwärts geht. Bärenmärkte bringen das so mit sich, Notierungen fallen. Und damit kann man sich als, insbesondere wenn man davon ausgeht, dass eine erhöhte oder wieder erstarkte Inflation diese Abwertung auslösen wird, man kann sich hier ganz passabel schützen. Zumal dann eben auch die Zinsen nicht deutlich fallen werden. Ja, man kann sich es auch jetzt schon festschreiben in den USA. Für uns in den als Europäer ist das schwierig. Also wir haben eine, nach der letzten Zinssenkung der EZB dürften sich offizielle Inflationsraten und der Leitzins der EZB in etwa die Waage halten. Und wir werden sicherlich hier zwei Kräfte spüren. Auf der einen Seite wird es diejenigen geben, die sagen, wir müssen jetzt 500 Milliarden, wir brauchen auch 900 Milliarden, vielleicht brauchen wir auch 1,5 Billionen, die brauchen wir jetzt einfach. Wir müssen die jetzt ausgeben, wir müssen in Infrastruktur investieren. Und seien wir ganz ehrlich, zumindest ein Teil davon ist nachvollziehbar. Möchte man das zu Zinsen von 3, 4 oder 5%? Oder wünscht man sich mit sanftem Druck auf die EZB, wünscht man sich das zu einem möglichst niedrigen Zins refinanzieren zu können? Auf der anderen Seite sind aber eben genau diese Ausgaben, das ist auch das, worunter der Aktienmarkt derzeit ein klein wenig leidet, insbesondere in den USA. Auf der anderen Seite sind all diese Entwicklungen, die Ausgaben, sowohl in den USA als auch in Europa, die sind natürlich inflationstreibend. Und was wir langfristig dem entgegenzusetzen haben, ist natürlich eine alternde Bevölkerung. Diese demografische Entwicklung ist klar deflationär. Und was wir haben, ist KI. KI ist auch deflationär, weil KI zwar Wachstum auslöst, KI braucht aber weniger Einsatz von Human Resources. Das heißt, kurzfristig ist die nicht nur die Sorge, sondern auch die Gefahr einer steigenden Inflation absolut berechtigt. Und wenn ich sage, ich gehe jetzt zu meiner Bank oder zu einem Neobroker oder sonst irgendwo hin und hole mir sicheres Geld, tja, wie viel bekomme ich dann? 2,3, 2,5%, das wird wahrscheinlich schon dann eine Neukundenaktion sein. Das ist nicht attraktiv, insbesondere nicht in Relation zu der Bewertung europäischer Aktien, die ja nicht heillos überbewertet sind. Wie also gegen ein solches Umfeld voller Unwägbarkeiten schützen? Mein persönliches Fazit lautet, und das ist letztlich auch die abschließende Antwort an Christian, ja, Rohstoffaktien gehören gerade in ein langfristiges oder sagen wir auch ein mittelfristiges Depot mit einer Ausrichtung von einigen Jahren eindeutig dazu. In welcher Größenordnung, ob man also sagt, ich möchte 5-10% oder 10-15%, wie hier schon genannt, bin ich in zwei Rohstoffaktien investiert, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber es ist tatsächlich neben der Investition in Gold, die ich eindeutig noch mit dazu zähle, eine Möglichkeit, um sich nahezu konjunkturunabhängig auch zu schützen. Denn der Faktor wird von vielen übersehen. Ich habe es eben schon gesagt, die schwächelnde Konjunktur in China über mehrere Jahre hinweg und die Covid-Krise hat das Ganze nochmal verschärft, hat dafür gesorgt, dass sich Rohstoffaktien seit langer Zeit nicht mehr aufwärts entwickeln, aber immer noch relativ üppige Dividenden liefern. Und das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt. Man darf Rohstoffaktien nicht nur an der Performance der Notierungen messen, sondern muss auch schauen, was bekomme ich hier jedes Jahr ausgezahlt. Und hier haben Rohstoffaktien meines Erachtens auch die Gelegenheit, möglicherweise in einer spekulativen Phase deutlich aufzuwerten. Das muss aber gar nicht sein, denn ich kann bei einer BHP derzeit, wir schauen mal auf die aktuelle Bewertung, bekomme ich eine Dividendenrendite von 4,34% und die dürfte in den nächsten Jahren steigen bis auf 5%. Stand jetzt, das ist ja der Zauber an Rohstoffaktien, die Schätzungen für Nvidia oder für Alphabet, die sind manchmal ein bisschen zu mutig, vielleicht sind sie auch manchmal ein bisschen zu skeptisch, aber man hat so ein grobes Bild, wohin sich das Geschäft entwickeln könnte. Bei Rohstoffaktien ist es auch deshalb so langweilig, für Analysten tätig zu werden, weil sie ja am Ende des Tages nicht nur das Unternehmen bewerten müssen, sondern sie müssen heute eine Aussage darüber treffen, wo wird denn wohl der Kupferpreis oder wo werden die Eisenerzpreise im Jahr 2026 sein. Und wir sind uns wohl ziemlich einig, das ist knapp an der Glaskugel. Es ist zumindest mal wahnsinnig schwer zu sagen, wohin entwickelt sich die Geopolitik, wohin entwickelt sich die Wirtschaft in Indonesien, in Indien, in China, in Europa. Also das ist nicht ganz einfach. Und unter dem Aspekt, das ist zum Teil auch der Grund, warum Rohstoffaktien relativ günstig bewertet werden, weil eigentlich erst in dem Moment, wo eine Situation entsteht, erst dann vom spekulativen Kapital der Gedanke entsteht, jetzt könnte ich mal Rohstoffaktien kaufen. Und das wird natürlich alles immer ein bisschen prozyklisch. Wir bezahlen hier in etwa das 11-fache des Gewinns, also ein KGV auf 2024er Basis bei einer BHP. Und dieses KGV würde natürlich erheblich sinken, wenn Rohstoffe weltweit um 10-15% nur aufwerten würden. Ich möchte damit gar nicht auf eine großartige Hosse spekulieren. Es gibt natürlich das Szenario, dass Rohstoffe sehr deutlich aufwerten im Preis. Das haben wir in der Vergangenheit schon erlebt. In solchen Phasen haben sich diese Aktien teilweise verdoppelt und mehr, allerdings oft auch von einem sehr niedrigen Niveau aus. Und deswegen ist diese Investition nichts für Zocker, sondern es für diejenigen, die sagen, ja, Inflation, wie entwickelt sich der Rest meines Portfolios, wenn die Inflation sticky bleibt, wenn sie länger bleibt als gedacht, wenn sie sogar stiege, wie würde sich dann wahrscheinlich der Tech-Anteil in meinem Portfolio entwickeln? Aussicht auf steigende Zinsen? Aussicht auf eine restriktivere Geldpolitik, das könnte die Magnificent Seven und den Tech-Sektor im Allgemeinen aber erheblich unter Druck setzen. Noch deutlich stärker als bisher. Wir dürfen nicht vergessen, das, was wir jetzt an Druck gesehen haben, das sind ja zumindest mal für einen Euro-Anleger ja fast 7% Kursverlust allein aufgrund des steigenden Euro. Also da geht schon theoretisch noch mehr. Und es ist ja auch nachvollziehbar, dass viele diese Werte im Portfolio, ob nun mittels ETF oder direkt in den Aktien, übergewichtet haben. Und dann möchte man doch vielleicht genau deshalb auch eine Versicherung im Portfolio haben, wenn die Inflation eben genau diese Aktien unter Druck setzt. Und deswegen sind Rohstoffaktien eine durchaus oder entsprechende ETFs. Ja, ich würde nicht in Rohstoff-ETFs oder ETCs direkt investieren mit Rollkosten und so weiter. Also der Umweg über Aktien macht hier meines Erachtens Sinn. Ist für mich eine gute und sinnvolle Kombination, auch in einem Wachstumsportfolio. Das ist natürlich nur mein Ansatz und insofern keine klare Empfehlung, was ihr in euren Depots macht. Das entscheidet ihr einzig und allein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal gesund und munter wieder mit dabei bist. Alles Gute, dein Lars.